Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Bevor wir uns mit diesem Thema beschäftigen, finde ich, wir sollten einen Moment mit den Gedanken nochmal woanders hingehen und diesen Gottesdienst nicht feiern, ohne für Menschen zu beten, deren Leben sich diese Woche schlimm verändert hat und durch die Ereignisse in Nizza und in der Türkei. Und deswegen bleibt sitzen, ich spreche ein Gebet. Vater, in den letzten Tagen wurde wieder gestorben und es sind Menschenleben zerstört worden und Angst wurde gesät. Wahrscheinlich nicht nur an den beiden Orten, die ich gerade genannt habe, sondern an zig anderen Orten auf der Welt auch. Wir kriegen es nur nicht mit, weil es uns nicht so nah ist. Und wir sehen das und fühlen uns darin machtlos und es macht uns Sorgen, ja. Deswegen bete ich vor allem für die, die ganz nah betroffen sind, deren Leben diese Woche zerstört wurde, weil sie Leute verloren haben oder die jetzt in ganz direkter, unmittelbarer Angst leben. Ich bete, dass du ihre Leben heilst und ihre Seelen. Und ich bete für Europa und unsere Welt, dass du die Kräfte, die unseren Ländern und unserer Welt gut tut, stärkst. Dass du die Menschen, die intelligente Pläne haben, weise sind, nach vorne bringst. Wir bitten dich, dass du konkret selbst eingreifst und dich erbarmst über unsere Welt. Amen. So. Bill ist taktvoll. Ist das Thema heute. Ja. Und Bill geht mir schon seit Wochen gehörig auf den Geist. Bei Facebook posten wir ja immer diese Mini-Moral-Predigten, die da drüben jetzt so ein paar zu sehen sind. Woche für Woche zwei Stück. Und Bill nervt. Auf subtile, altkluge, plumpe Weise sagt er uns, wie wir zu sein haben und wie wir nicht zu sein haben. So, das war uns natürlich bewusst, als wir diese Themenreihe kreiert haben, ne? Denn auf eine gar nicht so andere Art, auch ein bisschen subtil und direkt und plump, nee, nicht so plump, aber auch subtil, sagt Paulus den Korinthern, wie sie sein sollen. Er sagt, Liebe ist so, seid auch so. Eigentlich sagt er sogar, ihr seid irgendwie nicht so. Liebe ist so. Und wenn man keine Liebe hat, dann ganz schlecht. Ganz schlecht. So, Paulus schreibt das an die Korinther und nicht an eine Stadt, sondern an eine Kirche. Das ist wichtig für uns im Hinterkopf zu behalten. Diese Kirche, in der gab es Schwierigkeiten. Und diese Schwierigkeiten haben verkürzt gesagt, damit zu tun, dass die Leute in dieser Kirche sehr, sehr unterschiedlich waren. Und das birgt Konfliktpotenzial. Interessanterweise, wenn man den ganzen Brief liest, scheint es so zu sein, dass diese Konflikte, die sie da haben, und auch dass diese Abwesenheit von Liebe, interessanterweise scheint die auch damit zu tun haben, dass diese Leute dort großartige Erfahrungen mit Gott machten. Das ist ein bisschen komisch. Für sie alle war Glaube, der christliche Glaube, etwas Neues, ja. Und sie waren begeistert. Und sie beteten und Gott handelte. Und sie erlebten Gott tatsächlich als jemand, der mit einer kraftvollen Macht Leben verändert. Aber die Liebe zwischen ihnen blieb dabei irgendwie auf der Strecke. Und diese Erlebnisse führten sogar dazu, dass sie sich auf eine Art und Weise verhielten, die Liebe vermissen ließ. So, und dann schreibt Paulus den ganzen Brief über, dreht er sich immer wieder um diese Konflikte in der Gemeinde, aber dann schreibt er dieses 13. Kapitel, das heute noch so viele Menschen beeindruckt, dass sie es bei ihren Traugottesdiensten vorlesen lassen. Ich lese den Text jetzt vor nochmal, obwohl ihr ihn schon mehrmals gehört habt hier und vielleicht sowieso kennt, aber er hat einfach Kraft. Man kann ihn eigentlich gar nicht genug hören. Er ist wichtiger, kraftvoller als das, was ich dann dazu sage, der Text selbst. Also, wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber habe keine Liebe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, Paulus spielt an auf Dinge, die es in dieser Gemeinde gibt, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich all diese Begabung besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, da gab es Leute, die waren sehr opferbereit. Wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. So, und mit jedem dieser Sätze darüber, wie die Liebe ist, spielt Paulus auf, und das ist das Subtile, auf die Korinther an, bei denen das nicht so ist. So, wir könnten jetzt also von diesem Text lernen, wie sich Liebe in unserem Leben auswirken soll. Das ist mal das eine. Das können wir davon lernen, ob wir nun Glaubende sind oder nicht. Außer wir glauben, nee, was Paulus hier schreibt, ist völliger Bullshit. Aber der Text ist stark, selbst wenn ich gar kein glaubender Mensch bin. Also wir könnten davon lernen, wie sich Liebe in unserem Leben auswirken soll. Besonders aber, und das sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn wir uns Christen nennen. Weil er schreibt hier an eine Kirche. Und es scheint anscheinend so zu sein, dass auch in der Kirche Liebe nicht selbstverständlich ist. So, der heutige Abschnitt, um den es jetzt heute geht, ist dieser. Liebe spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, Liebe verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Diese vier Aussagen da, aber es sind eigentlich nur zwei, ich habe sie deswegen so angeordnet. Eigentlich sind die ersten zwei eine doppelte Dosis vom Gleichen und die zweiten eigentlich auch, die gehören zusammen. Die Liebe spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Die Liebe verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Schauen wir die ersten beiden an. Also dieses sich aufspielen, man könnte in anderen Übersetzungen steht, prahlt nicht. Dieses sich groß tun, beziehungsweise sie ist nicht eingebildet. Also sich aufblasen steht da, sich aufblähen. Cristiano Ronaldo. Das war die erste Assoziation, die ich bei diesen Worten hatte. Und das ist jetzt gemein, ich weiß. Ja, ich werde das auch gleich korrigieren. Aber für den Moment missbrauche ich mal diesen Weltklasse, das ist wirklich ein Missbrauch, aber er kriegt es ja nicht mit. Diesen Weltklasse-Fußballer missbrauche ich mal, um das zu illustrieren, was gemeint ist. Zu Beginn der EM, ja, als ich die EM so schaute, hoffte ich bei jeder Begegnung der Portugiesen mit einer anderen Mannschaft, dass die Portugiesen rausfliegen, nur wegen ihm. Aber im Endspiel wünschte ich den Portugiesen den Sieg tatsächlich auch nur wegen ihm. Es mag jetzt nicht für mich sprechen, ja, aber so war das. Diese beiden sehr oberflächlichen Ansätze, zu welcher Mannschaft man hält. So, was mich so wie so viele andere ja auch irgendwie an ihm ärgerte, ja, das ist halt sein Gehabe. So, sein im Mittelpunkt stehen wollen, breitbeinig Freistöße da vor den Freistößen sich so hinstellen, die Theatralik, wenn er am Boden liegt, das T-Shirt sich vom Leib reißen, den Oberkörper zeigen. So, und es nervte mich und ich fühlte in mir tief drin diesen fiesen Wunsch, du solltest rausfliegen. So. Und dann habe ich ja Paulus auf meiner Seite, ne, der sagt da irgendwie, die Liebe spielt sich nicht auf. Die Liebe ist nicht eingebildet. So. Jetzt kann man, muss ich sagen, dieses Verhalten leider bei sich selbst auch beobachten. Beziehungsweise meistens beobachten es ja andere bei einem selbst. Ich kann etwas und ich zeige es. Das Aufblähen wie vielleicht noch mehr. Ich kann etwas, ich blase es sogar noch auf, dass es ein bisschen noch nach mehr wirkt, als es eigentlich ist. Ich will nämlich Anerkennung, ich will jemand sein. So, ich denke, das passiert nicht nur mir, hoffentlich, also hoffentlich nicht, aber vielleicht euch ja auch, ja. Wahrscheinlich passiert mir das sogar ziemlich oft. Ich reiß mir nur nicht das Shirt vom Leib. Ich habe andere Taktiken. So, zum Beispiel so. Ich erzähle beim Treffen mit Freunden meine Geschichte besonders laut und besonders lustig. Und wenn die andere ihre Geschichte erzählen, höre ich schon gar nicht mehr so richtig hin. Oder jemand übernimmt in der Firma die Aufgaben, die gesehen werden, die Applaus bekommen. Und andere im Hintergrund machen die Knochenarbeit. Manchmal würde er die Aufgaben da überhaupt nicht lösen, ohne die anderen im Hintergrund, aber so, ist nicht groß was anderes. Oder ich benenne im Interview die Dinge, die erfolgreich sind und die Schwierigkeiten. Die müssen wir ja jetzt hier nicht erzählen. Und in der Kirche, unter der Gemeinschaft der Christen, der Gemeinschaft der Jesus-Nachmacher, Jesus-Nachahmer, da laufen Dinge nicht selten ganz ähnlich. Gerade dann, wenn die Dinge gut laufen bei uns, wenn Gott etwas gesegnet hat, so ist die christliche Ausdrucksweise dann, wenn Gott etwas gesegnet hat, dann, die Korinther, der Brief, der beschäftigt sich mit den Korinthern ganz oft um das, was da toll läuft, aber sie geben damit an, vor den anderen, innerhalb der Gemeinde, so, was bei ihnen großartig ist, was sie können, was Gott ihnen gesagt, wie auch immer. So, also gerade wenn die Dinge großartig sind, sind wir manchmal in der Versuchung, genau dasselbe zu tun. Man kann sogar Bescheidenheit praktizieren, so dass es andere bemerken und einen dann dafür großartig finden. Warum tut die Liebe sowas nicht? Weil es der Liebe, das ist mein erster Punkt, nicht um sich geht. Die Liebe denkt vom anderen her. Und im Großtun, im mich darstellen, im mich hervorheben, geht's mir eben um mich. Ganz schön sehr. Und andere werden daneben automatisch klein. Und die Niederlagen, mit denen sie sich rumschlagen, vielleicht tun noch mehr weh, wenn ich meine Erfolge beschreibe. Scheinbar hat ja der keine Niederlagen. Und die Schwächen und die Fehler wiegen schwerer, wenn die anderen sie nicht zeigen. Dann wiegen meine schwerer. Oder man fühlt sich neben den Aufgeblähten einfach nicht mehr wahrgenommen, nicht mehr, man fühlt sich unwichtig, übersehen. Das passiert in der Kirche. Das wird jetzt heute kein City-Church-Bashing hier. Ja, ich meine, das passiert einfach in Kirchen auch. Und ich glaube auch in unserer, ja, weiß ich auch. Passiert, auch wenn wir das nicht wollen. Und das ist tragisch. Es gibt dieses Gefühl des Nicht-Beachtet-Seins neben den Großen, die sich so aufgeplustert haben. Dieses Gefühl gibt es manchmal sogar, wenn einer heiter und glücklich erzählt, dass Gott ihm geholfen hat, weil er gebetet hat. Weil manchmal löst das bei gar nicht das aus, was der Erzähler möchte. Beim anderen löst es aus, ja, ich habe auch gebetet und nichts ist passiert. Und ich fühle mich schlecht. Jetzt so, ja. Also das kann passieren. Ich fühle mich gar nicht ermutigt, ich fühle mich entmutigt. Vielleicht hat Gott mich sogar vergessen. Und das sehen wir dann oft manchmal gar nicht so. Das Problem des Großtuns mit Erfolgen oder Glücksmomenten liegt letztlich in der Rücksichtslosigkeit. Wir wollen nicht rücksichtslos sein vielleicht, aber wir sind es dann manchmal, aus Versehen. Der Brief, der Korintherbrief, mehrmals versucht Paulus den Leuten zu erklären, wie Rücksicht funktioniert. Du musst den Brief mal lesen. So, die Liebe hat dafür ein Gespür. Die Liebe denkt nämlich vom anderen her. Deswegen macht sie sich selbst nicht kleiner, als sie ist. Ja, aber sie hat den anderen im Blick bei dem, was sie tut und sagt. Das zweite Wortpaar, die Liebe verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. So, der gute Cristiano, kommen wir nochmal zu ihm zurück. Ich habe mal meine Meinung über ihn im Laufe der EM geändert. Haben auch ganz viele andere gemacht. Ne? Bin ich einfach nur so im Mainstream mitgeschwommen. Aber irgendwo gibt es ja da noch diesen anderen, der sich in sozialen Projekten engagiert, der geduldig Autogramme gibt, der sich mit Fans fotografieren lässt, der im Endspiel eine halbe Stunde trotz Verletzung weiterspielt und ausgepfiffen wird, als er dann vom Platz schließlich getragen wird. Und da dachte ich, das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Und ich hielt fortan zu Portugal und bin dann eingeschlafen und habe nicht mehr gesehen, wie er sich sein Shirt wieder vom Leib riss. Aber auf jeden Fall habe ich tatsächlich über diese EM gedacht, was gibt mir eigentlich das Recht, über jemanden zu urteilen, den ich überhaupt nicht kenne, nur weil mir seine Art nicht passt. Was gibt mir eigentlich das Recht? Ist das nicht genauso überheblich? Nur kriegt er es nicht mit und kommt nicht im Fernsehen. Aber genauso überheblich. So, und jetzt gab es ja da diese Aktion, Payet, der ihn da, ja, faul war es offensichtlich nicht, Ball gespielt, jedenfalls hat es der Schiedsrichter nicht so gesehen als faul. Payet geht da aber schon ganz schön hart rein. Und das ist das Zweite, was mir heute wichtig ist, nur weil wir etwas nicht so gemeint haben, nur weil es keine Absicht war, kann das, was wir tun, trotzdem ganz schön wehtun, den anderen. Das meint Paulus, wenn er sagt, Liebe ist nicht taktlos. Taktlosigkeit ist der Umgang mit anderen, der nicht darauf achtet, ob der andere eigentlich unversehrt aus unserer Begegnung hervorgeht. Ja, manchmal beginnen wir Sätze so, ich möchte hier niemandem zu nahe treten. Oder ich möchte nicht unhöflich sein. Und dann sind wir es. Unhöflich und treten jemandem zu nahe. Dann kann man sich den Satz vorher auch sparen. Möglich, dass wir im Recht sind. Ja, möglich, dass der Schiedsrichter sagen würde, nö, Ball gespielt. Kein Foul. Aber die Art und Weise kann trotzdem verletzend sein. Taktlos. Paulus sagt im Grunde, die Liebe pflegt einen guten Stil. Die Liebe, ob sie nun recht, auch wenn sie recht hat, aber sie pflegt einen guten Stil. Die Liebe wählt Worte mit Bedacht. Die Liebe vergreift sich nicht im Ton. Denn sie sucht nicht das Ihre. Das ist jetzt das Letzte, ne? Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Bei Luther steht, sie sucht nicht das Ihre. Es geht ihr einfach nicht um sich. Und das ist in emotionalen Situationen sehr schwer, wie beim Kampf um den Ball auf dem Feld, ne? Das ist schwer, wenn wir diskutieren, vom anderen her zu denken und mit Stil zu argumentieren oder miteinander zu reden, vom anderen her zu denken halt einfach. Es ist schwer, wenn wir zusammen als Gemeinschaft unterwegs sind und uns ein bisschen auf die Nerven gehen. Es ist schwer, wenn wir unsere Meinung haben und der andere hat eine andere. Es ist schwer, wenn wir unsere persönlichen Wünsche haben und andere auch. Es ist schwer, vom anderen her zu denken. So, darum tragen Menschen auch in der Gemeinschaft der Kirche Verletzungen davon, obwohl es keiner wollte. Aber unabsichtliche Fouls tun genauso weh wie absichtliche. Für den, der gefoult wird, ist es kein Unterschied. Es geschah halt im Eifer des Gefechts, weil es uns zu oft um uns selbst geht. Wie es mir geht, das treibt mich an. Was meine Meinung ist, das ist mir wichtig. Was mir zusteht, das muss ich vertreten. Liebe tut offensichtlich das Gegenteil. Und das macht es so schwierig. So, warum ist das so schwierig? Dieser Frage möchte ich noch mal ein bisschen nachgehen. Ich sage häufig heute wir, ne? Warum ist das für uns so schwierig? Das ist ein bisschen pauschal. Ich weiß, du bist vielleicht anders. Ich glaube tatsächlich, dass es rücksichtsvollere und weniger rücksichtsvolle Menschen gibt. Wir sind nicht alle Elefanten im Porzellanladen. Trotzdem hoffe ich, dass du irgendwo das auch bei dir entdecken kannst. Wie schwer das ist, vom anderen her zu denken. Deshalb sage ich das so pauschal. Okay, warum ist das so? Es bringt ja noch recht wenig, wenn man sagt, ja, sei bitte nicht so. Sei wie Bill. Dann denke ich, ja, habe ich mir auch schon oft gesagt, sei nicht so, sei doch anders, ja. Ändert das was, dieser Appell? Ich denke deswegen, an dieser Stelle müssten wir über unsere Gefühle sprechen. Ich sah vor ein paar Tagen einen Pixar-Film, der zeigt wirklich exzellent, warum wir so sind. Wirklich sehenswerter Film. Ich glaube, den Trailer haben wir auch schon mal gezeigt, das ist der Film Alles steht Kopf. Es geht da in dem Film um eine Familie, Vater, Mutter, Tochter. Die Story ist eigentlich langweilig, die eigentliche Rahmenhandlung. Das Interessante ist, dass die Story aus der Innenperspektive der Tochter erzählt wird, nämlich aus der Perspektive ihrer Gefühle, die in ihrem Hirn sitzen. Also in ihrem Gehirn sitzen 5 kleine Figuren. Die stehen für diese 5 Gefühle und diese Gefühle steuern in einer Schaltzentrale, was die Tochter tut. Und wie das geht, das zeigt euch jetzt dieser Clip. Da ist die Tochter gerade geboren und auch das erste Gefühl, nämlich die Freude, ist gerade geboren worden. Der ist wirklich ganz intelligent gemacht, der Film. Die Gefühle Freude, Kummer, Angst, Ekel und Wut steuern unser Handeln. Die Kugeln stehen, habt ihr gemerkt, für die Erinnerungen. Und es gibt in diesem Gehirn noch mehr. Es gibt das Langzeitgedächtnis, in der die Kugeln dann abends immer abgelagert werden. Es gibt ein Unterbewusstsein. Es gibt einen Abgrund, in der kleine Müllmänner die Erinnerungen reinwerfen, die man jetzt langsam vergessen kann. und so. Hat ziemlich gute Kritiken bekommen, wirklich sehenswert. Er beschreibt natürlich auf vereinfachte, aber gar nicht so dumme Weise, wie unsere Gefühle in Situationen die Kontrolle übernehmen und wie das, was wir erlebt haben, unsere Persönlichkeit formt. Schaut den mal an mit euren Kids. Die Kinder werden vielleicht nicht alles verstehen, macht aber Spaß. Auf jeden Fall liegt hier tatsächlich eine Wahrheit. Es ist so schwer, vom anderen her zu denken, weil meine Gefühle in meiner Schaltzentrale sitzen und das Ruder übernehmen. Und meine Gefühle beschäftigen sich mit mir. Also diese hier jedenfalls beschäftigen sich mit Riley. Es geht ihnen um mich, meine Gefühle. Es ist nämlich meine Freude, es ist mein Kummer, es ist meine Angst, es ist meine Wut, es ist mein Ekel. Und sehr oft übernimmt eine der fünf das Kommando. Und alle fünf sind in der Lage, mich so handeln zu lassen, dass es anderen gegenüber, sagen wir mal, nicht taktvoll ist. Meine Wut ist vielleicht bei euch anders, aber meine kann das natürlich am besten. Sie ist sofort am Ruder, wenn sie ahnt, dass mir Unrecht geschieht. Und sie ist extrem, meine Wut ist extrem schlecht da drin, vom anderen her zu denken. Sie zündet ihr Feuerwerk schon, bevor man überhaupt dazu kam, nachzudenken, wie der andere das gemeint haben könnte. So, meine Angst, eure, ist auch nicht schlecht da drin. Wir werden uns im Herbst mal in einer Predigtreihe damit beschäftigen, mit unseren Ängsten, oder mit einigen unserer Ängste. Vielleicht sind die Ängste sogar noch der mächtigere Antreiber in uns. Wahrscheinlich steckt zum Beispiel oft hinter Großtuerei eigentlich die Angst vor Ablehnung, übersehen zu werden, niemand zu sein. So, Angst. Meine Vermutung ist, dass es oft unsere Ängste sind, die verhindern, dass wir vom anderen her denken. Denn meine Angst hat eben meistens vor allem mal Angst um mich. Der Ekel, das ist die kleine Grüne da, die übernimmt das Steuer, wenn einem die Welt da draußen einfach auf die Nerven geht. Wenn das Gefühl dich bestimmt, ich habe eigentlich was Besseres verdient als das hier. Das Wetter ist schlecht, die Musik ist zu laut, was du sagst, ist einfach dumm. So, das ist der Ekel. Und das darf man doch mal äußern, dass man das so empfindet, das ist doch nur authentisch. Ja. Der Ekel, der Kummer, ja. Neben der Freude ist der Kummer eine Hauptfigur in diesem Film. Und sie spielt am Schluss eine entscheidende positive Rolle, der Kummer. Wie alle anderen Gefühle hat auch der Kummer sein Recht. Nur Bitterkeit kann Menschen tatsächlich sehr hart und sehr verletzend werden lassen. Bitterkeit verursacht oft Taktlosigkeit. Bitterkeit verursacht oft Taktlosigkeit. Verbitterte Menschen richten manchmal einen Scherbenhaufen an und gehen weg und denken noch, sie wären die Opfer. Denn wie bei allen anderen kann Kummer dazu führen, dass wir um uns selber drin und dann nicht mehr rauskommen, an uns selbst denken. So, und sogar meine Freude ist nicht nur positiv für andere. Manchmal bemerkt ein glücklicher Mensch, habe ich ja eben beschrieben, die Traurigen nicht mehr und verhält sich äußerst taktlos. Denn wo einer einen Sieg feiert, da feiern möglicherweise andere eine Niederlage. Die Bilder von dem kleinen Portugiesen, ne, der da diesen französischen Fan, der weint, tröstet, sein Feiern unterbricht und ihn tröstet. Das ging ja um die Welt. Das ist taktvoll. Das ist Freude, die den anderen noch sieht. Okay, was ich sagen will, die Gefühle haben oft das Kommando. Und dann ist es so schwer, vom anderen her zu denken. Unseren Gefühlen geht es oft, nicht immer, aber oft nämlich nicht um die anderen, sondern um mich. So, dennoch sind die wichtig, übrigens, die Gefühle, ne? Unterdrücke deine Gefühle nicht. Das wäre nicht der richtige Punkt. Vielleicht ist das dieser positive Egoismus, den wir am Anfang hatten, ja? Es geht schon auch um dich. Obwohl ich glaube, Egoismus kann nicht positiv sein. Ismen können nicht positiv sein. Aber dieses Selbstbehauptung können wir es vielleicht mal nennen, so. Und da leiten dich deine Gefühle wahrscheinlich in eine gar nicht falsche Richtung. Also, es geht nicht darum, Gefühle abzuschalten, aber sie wahrzunehmen, dass sie in Einzelsituationen oft am Schalthebel sitzen. Das ist wichtig und das ist schon mal die halbe Miete. So, jetzt müsste aber doch laut Paulus, ich komme langsam zum Schluss, die Liebe das bestimmende Gefühl sein. Die Liebe. die kommt ja irgendwie unter den Fünfen nicht vor. Es scheint so, als ob die Liebe nicht einfach, wie die anderen fünf, irgendwo in uns schlummert. Irgendwie mit uns geboren wurde, zu unserem Wesen ganz tief drin gehört und jetzt müsstest du sie nur ins Ruder lassen. Es scheint so, als ob die Liebe eine andere Sorte Gefühl ist. Paulus redet von der Liebe jedenfalls so, als ob sie etwas außerhalb von uns ist. Etwas, was da ist, etwas, was schon da war, bevor wir waren, als etwas, was da sein wird, wenn wir schon nicht mehr sind. Er sagt am Schluss des Kapitels, die Liebe ist ewig. Liebe scheint ein Gefühl zu sein, das erst bei uns einziehen muss im Laufe unseres Lebens. Liebe wird nicht erst dadurch einfach mit uns geboren, sondern wird erst dadurch geboren, dass wir geliebt werden. Ich glaube, dass das stimmt. Liebe ist nicht nur ein Gefühl sozusagen, sondern es ist ein Geschehen. Auch ein Geschehen, vielleicht mehr ein Geschehen als ein Gefühl. Eine Erfahrung, ein Erlebnis. Und wenn geliebt werden zu deiner Kernerfahrung wird, die Persönlichkeit prägen, ja, wenn das zu deinem Grundton, deiner Hintergrundmusik wird, ich bin geliebt, dann hat das Einfluss auf deine Gefühle. Und dann können deine Gefühle mehr und mehr aufhören, immer nur an dich zu denken, weil du weißt, jemand denkt an mich. Jemand denkt an mich. Ich bin geliebt. Und du kannst vom anderen her denken. Nicht einfach so, aber das, glaube ich, ist unsere Chance, es zu lernen. Jetzt kannst du dir das leisten, sozusagen, ja, weil jemand an dich denkt. Kannst du dir leisten, an den anderen zu denken? So, und genau hier setzt eben der Frust von Paulus ein, wenn er an die Korinther denkt, ne? Im Grunde sagt er, ihr müsstet das doch erlebt haben, dass ihr von Gott so geliebt seid. Das müsste doch eure Kernerfahrung sein. Deswegen wird sein Brief auch ein bisschen grantig hier und da. Diese Liebe Gottes, die geduldig ist, die freundlich ist, die nicht an sich denkt, sondern der es um euch geht, die euch nichts nachträgt, die an euch glaubt, die mit euch hofft, die alles aushält, die immer da ist, die habt ihr doch erlebt. Gott ist für euch, jetzt könnt ihr riskieren, für andere zu sein, vom anderen her zu denken. Das ist ein Grundmotiv dieses Briefes. Denkt bitte mal vom anderen her. So, wo könntest du das riskieren? Ich glaube tatsächlich, dass das auch etwas mit Üben zu tun hat. Nicht nur mit Verstehen, sondern auch mit in Situationen anders handeln, als mein Gefühl es mir jetzt direkt eigentlich nahelegt. So, wo könntest du das riskieren? Vom anderen her zu denken und nicht so sehr von dir her. Wo liegen deine Herausforderungen, wo du jetzt schon weißt, oh, da ist schwierig. Welche Situationen sind das, wo deine Gefühle sehr schnell das Kommando übernehmen und es um dich geht? Wir werden gleich diese Folie zeigen, die wir, du kannst ja auch schon mal dran werfen, die wir jedes Mal zeigen, jetzt in dieser Reihe, ne? Und ihr habt die Möglichkeit per SMS, da oben ist die Nummer, an die Wand sozusagen zu schicken, wo euch das begegnen wird. Also wo möchtest du den richtigen Ton treffen? Oder wo ist das für dich eine Herausforderung? Wo könnte es dir leicht passieren, dass du jemanden verletzt, obwohl du es nicht beabsichtigst? Hast du dafür ein Beispiel? Wie in den letzten Wochen haben wir jetzt 4 Minuten zum Nachdenken und ihr könnt das per SMS einfach schreiben. Die SMS, wir sehen natürlich die Nummern, aber nicht von wem das ist und das löschen wir dann auch wieder. Und hier vorne erscheint dann einfach dieser Satz und du kannst es mal so sehen, als ein Gebetsanliegen von dir, pinnst du da vorne dran, aber auch, es ist einfach gut, wenn wir unsere Herausforderung, da wo uns das nicht leicht, wenn wir das miteinander teilen. Weil das heißt, ich steig runter von meinem Ross und tu nicht so, als ob alles super wäre. So, es ist eine gute Sache zu sehen, okay, anderen geht's auch so. Es ist ein bisschen praktizierte Liebe. Ein bisschen praktizierte Ehrlichkeit, das miteinander zu teilen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.